Liebe Freunde, Anfrage an Sender Jerewan. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Hörer von Radio Jerewan und einem Bürger von Kiew? Antwort: im Prinzip nein. Aber der Hörer von Radio Jerewan hört aktiv Radio, der Bürger von Kiew ist radioaktiv. Ich habe das letzte Mal erzählt von Leuten, die falsche Antworten geben, und heute geht es um Leute, die falsche Fragen stellen. Als Jesus von den Toten auferstanden war nach Ostern, da haben ihn seine Jünger gefragt, das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6, Herr, wirst du jetzt das Reich Israel wiederherstellen? Das ist auch so eine falsche Frage. Das ist das alte Missverständnis. Nach Ostern, seit der Auferstehung, da war Jesus mit seinen Jüngern 40 Tage lang zusammen. Und 40 Tage lang hat er mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. So steht es hier. Die hatten immer noch nicht kapiert, was das ist. Wenn Jesus vom Reich Gottes redet, da meint er, wenn du Gottes Willen tust, wenn du dich bekehrst, wenn du deine Sünden bekennst und wenn du nach Gottes Willen lebst, als ein Kind Gottes, dann gehörst du zu Gottes Reich. Aber die Leute, die haben unter Gottes Reich immer was ganz anderes verstanden, was Irdisches, wie so ein Staatswesen mit Grenzen, wie man sich das eben immer so vorgestellt hat und nicht anders kannte. Die hatten damals ganz bestimmte Vorstellungen, wie das Reich Gottes sein müsste. Das müsste so sein, wie es damals war in der guten alten Zeit, als der König David an der Regierung war. So wie es damals war, so muss das Reich Gottes sein. Und deswegen fragen sie auch Jesus hier und sagen, wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Aber Jesus stellt nicht was wieder her, was schon mal da war, sondern der stellt was Neues auf die Beine, was noch nie so da gewesen ist. Sein Reich ist was absolut Neues. Dort ist die Liebe, die Regierungsform und außerdem die erste Bürgerpflicht. Nun frage ich euch, wo gibt es sowas nochmal? Es gibt keine Verfassung auf dieser Erde, in der das Wort Liebe überhaupt nur vorkommen würde. Es entstehen zwar aller Nasen lang neue Reiche, das reicht von der Demokratie bis zur Diktatur, aber das Grundprinzip ist überall das gleiche, nämlich die Gewalt. Ohne irgendeine Form von Gewalt kann kein Staatswesen existieren, das geht nicht. Und kein Reich dieser Welt hat jemals verwirklicht oder hat auch nur behauptet, verwirklichen zu können oder zu wollen, was Jesus vom Reich Gottes gesagt hat. Da gibt es kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen, keine Schmerzen, keinen Tod. Das sind die Kennzeichen von Gottes Reich. Mit Jesus hat das Reich Gottes angefangen und irgendwann am Ende der Welt, da wird es dann mal vollendet. Und deshalb nun die Frage der Jünger, Jesus, wann ist es soweit? Jesus weigert sich, die Frage nach dem Wann zu beantworten und lässt die Jünger einfach abblitzen. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wer die Frage nach dem Wann stellt, erhält von Jesus eine Abfuhr. Und das gilt auch für alle, die bis zum heutigen Tage solche Fahrpläne der Endzeit aufstellen und sogar gewisse Ankunftszeiten festlegen. Da steigt Jesus aus, da macht er nicht mit, da protestiert er, da sagt er, da lasst mal die Hände davon. Da wird er geradezu grob, er sagt, das geht euch überhaupt nichts an, mischt euch da nicht ein. Das ist allein Sache des Vaters. Zum Beispiel solche Sekten wie die Bibelforscher, die nennen sich auch Zeugen Jehovas oder Neue Weltgesellschaft, die ändern ja dauernd ihren Namen, die haben allein in unserem Jahrhundert 6-mal den Weltuntergang angekündigt. Und hartnäckig, wie die Welt ist, besteht sie immer noch. Und durch diese 6-malige Lüge haben die ja nun eindeutig bewiesen, dass sie sich jedenfalls zu Unrecht auf Jesus berufen. Wer ein gieriges Interesse daran hat, rauszukriegen, wann kommt das Weltende, der kriegt keine Antwort. Wer neugierig Gott in die Karten gucken will, da lässt Jesus nichts gucken. Und wer fanatisch die Gemüter anheizt, wann geht es endlich los? Den lässt Jesus eiskalt auf Grund laufen. Und zwar aus folgendem Grund. Jesus ist nicht daran interessiert, dass die Menschen erfahren, wann das Reich Gottes losgeht. sondern er will, dass erstmal jeder in das Reich Gottes reinkommt. Erst sollen mal alle die Einladung kriegen. Und über die Vollendung, das kriegen wir dann später. Hauptsache ist, dass jeder erstmal den Namen von Jesus erfährt. Denn der Name Jesus, das ist das Losungswort, mit dem du in das Reich Gottes reinkommen kannst. Da kommst du nicht rein, wenn du sagst, ich bin ein guter Mensch. Ich habe gute Eigenschaften. Ich habe mich mein Leben lang strebend bemüht. Ich bin ein Humanist. Ich habe auch an einen Gott geglaubt. Das ist alles nicht das Losungswort. Oder wenn dann die anderen Menschen aus den Weltreligionen ankommen und die Namen ihrer Götter nennen werden, Buddha und Krishna und Shiva und wie sie alle geheißen haben, auch das falsche Losungswort. Die Bibel sagt, es ist in keinem anderen Heil und ist den Menschen unter dem Himmel kein anderer Name gegeben worden, in dem wir gerettet werden. Und deshalb müssen alle Menschen dieser Welt zunächst mal den Namen von Jesus erfahren. An dem entscheidet sich unser Schicksal. Wenn du Jesus ablehnst, bist du verloren. Wenn du ihn annimmst, dann bist du gerettet. Du hast diese Information vielleicht schon 100-mal bekommen. Vielleicht heute Abend zum ersten Mal. Jedenfalls erhältst du diese Information heute Abend. Und du hast heute die Möglichkeit, dich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Da sind aber noch ein paar Millionen bzw. Milliarden Menschen, die haben den Namen von Jesus noch nie gehört. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie die den Namen hören können, indem er ihnen nämlich gesagt wird. Und gesagt werden kann er nur von denen, die ihn schon mal gehört haben, also von den Christen. Also mit anderen Worten, die Christen sind dazu da, den Namen von Jesus in der Welt bekannt zu machen. Die Daseinsberechtigung der Christen besteht darin, dass sie Zeugen für Jesus sind. Und deswegen sagt Jesus auch hier im Vers 8 zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Dieser Satz, das ist die Antwort von Jesus auf die Frage seiner Jünger, ob er das Reich Israel wieder aufrichten wird. Auf ihre Frage, was er tun wird, da antwortet er ihnen, was sie tun werden. Auf ihre Frage, Jesus, wann geht's los? Da antwortet er, ihr geht los. Vers 8, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt hier nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Er sagt auch nicht, ich wünsche mir das, dass ihr meine Zeugen seid, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Feststellung. Jesus äußert hier keine Wünsche, der agitiert nicht. Der wirbt auch nicht, sondern der stellt fest, Christsein ist Zeuge sein. Und das heißt umgedreht, wer kein Zeuge ist, ist auch kein Christ. Deswegen hat ja Jesus auch gesagt, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ihr alle wisst, wie schwer das ist, Jesus zu bezeugen, mal irgendwo sich als Christ zu erkennen zu geben. In der fremden Umgebung oder im Gasthaus, beim Essen, beim Tischgebet oder irgendwo. Ihr wisst genau, wie schwer das ist. Ich habe vor 14 Tagen einen Jungen kennengelernt, der ist in der 10. oder 9. Klasse. Und da hatten die Aufsatz. Das Thema war mein bester Freund. Und da hat er über Jesus geschrieben, über seinen besten Freund. Da gehört Mut dazu. Aber ich denke, das ist die Ausnahme, dass so etwas geschieht. Meistens ist es doch ganz anders. Mal ist die Situation ungünstig, mal bist du nicht in Form, mal bist du nicht informiert. Mal schämst du dich, mal fürchtest du dich. Mal hast du keine Lust, keine Kraft, mal keine Zeit. Du musst dir immer erst einen Ruck geben, das Zeugnis geben, das geht nicht von alleine. Das hat Jesus ganz genau gewusst. Und deshalb gibt er seinen Jüngern nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt ihnen auch die Kraft, den Auftrag auszuführen. Ich habe es euch ja schon vorgelesen. Er sagt, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus will also die Weltmission. Und damit die losgeht, damit die Christen losgehen bis an das Ende der Erde, da hat er ihnen auch die Kraft dazu gegeben, den Kraftstoff, nämlich den Heiligen Geist. Den hast du, wenn du Christ bist, ja auch empfangen. Den hast du ja. Die Frage ist bloß, ob du ihn in Anspruch nimmst und wofür du ihn in Anspruch nimmst. Bei manchen Christen habe ich so den Eindruck, die halten den Heiligen Geist für einen Kraftstoff, der nur für den persönlichen Gebrauch da ist. Der bloß dazu da ist, um selber vorwärts zu kommen und um selber neue Erkenntnisse und Erfahrungen mit Gott zu machen. Das ist natürlich auch nötig. Aber es stimmt was nicht, wenn der Heilige Geist nur dazu benutzt wird und für alles Mögliche in Anspruch genommen wird, bloß nicht für den Zweck, für den er speziell gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist eine zweckbestimmte Gabe Gottes. Genauso wie die Kollekte, die wir heute einsammeln, auch eine zweckbestimmte Gabe von euch ist. Es gibt viele gute Zwecke und man muss für viele Dinge Geld sammeln. Aber der Zweck, für den die Kollekte heute bestimmt ist, ist die Leipziger Mission. Und wenn ich davon einen Teil abzweigen würde für die innere Mission, dann wäre das bestimmt auch ein guter Zweck. Die können sich ja auch meine Schreibmaschine gebrauchen, der Geschenkte. Aber das wäre Veruntreuung eurer Gabe, weil ihr es doch für die Mission bestimmt habt. Es ist eine Veruntreuung von Gottes Gabe, wenn du den Heiligen Geist, der für den Zweck der Mission gegeben worden ist, bloß zur Sanierung deines geistlichen Innenlebens verwendest. Jesus hat den Heiligen Geist nicht mit dem Stempel versehen, nur für innerkirchlichen Dienstgebrauch, sondern im Gegenteil, er hat ihn ja ausdrücklich abgestempelt für den äußeren Gebrauch, nämlich für den Gebrauch bei der äußeren Mission. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werdet meine Zeugen sein und hingehen bis an das Ende der Erde. Denn um bis ans Ende der Erde zu gehen, da genügt nicht ein bisschen Abenteuerlust. Nur die verdampft ganz schnell. Die Abenteuerlust, die verdampft, wenn du in ein Land kommst, wo du zum Beispiel als Missionar der Erste bist, der da erscheint und du kennst die Sprache nicht. Da kannst du dir nicht vorher ein Lexikon kaufen und die Grammatik und die Sprache auswendig lernen. Da bist ja du derjenige, der die Sprache erforschen muss. Du musst das Lexikon schreiben. Du musst das Lehrbuch schreiben. Du musst vielleicht die Schriftsprache erfinden. So haben es ja die Missionare gemacht. Viele Sprachen in dieser Welt, die gesprochen werden, die können eben deswegen geschrieben werden, weil Missionare sich eine Schriftsprache ausgedacht haben. Das haben die doch alles machen müssen, um sich dann in dieser fremden Sprache zu verständigen. Und das ist bestimmt kein einfaches Leben. Das geht ja damit los, dass du dir dein Haus bauen musst. Das fressen dann die Ameisen in ein paar Jahren wieder weg. Wo du Jahr um Jahr unter den primitivsten Verhältnissen lebst, ohne Strom, ohne Wasser aus der Wand, ohne medizinische Versorgung, Schule und was weiß ich alles. In sengender Hitze oder in eisiger Kälte, gequält von Moskitos, von Malaria, von Krankheiten, fremden Menschen, Gefahren, wilden Tieren. Wisst ihr, die vielen Missionare, die buchstäblich bis an die Enden der Erde gegangen sind, bis in den letzten Winkel und bis zur fernsten Insel, das sind für mich die wahren Geisteshelden der Menschheitsgeschichte. Die waren erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes und die hatten nur ein einziges Ziel, den Namen von Jesus in der Welt bekannt zu machen. Und zu diesen Helden, da gehören für mich auch die Missionare der Leipziger Mission. Auch meine Eltern, die im Dienste dieser Mission gearbeitet haben. Meine Mutter, die hat in der mörderischen Hitze des tropischen Klimas ihre Gesundheit verloren. Die hat dort ein Kind verloren. Und erst der jüngste Tag, der wird mal offenbar machen, was an Opfer, an Tränen, an Leid, an Kummer die Missionare investiert haben, damit das Wort Gottes zu den Heiden hinkommen konnte. Was die das gekostet hat, um als Zeuge in dieser fremden Welt zu leben. Unbeachtet von der Welt, von vielen verachtet, heute noch von vielen in der Kirche, die überhaupt keine Ahnung haben, abgestempelt und geschmäht als Vorbereiter des Kolonialismus. Wisst ihr, die Missionare, die im vorigen Jahrhundert losgezogen sind, die Kirche hat ja fast 1800 Jahre an die Mission gar nicht gedacht, die da losgezogen sind, die haben ja das angefangen, was wir heute Entwicklungshilfe nennen. Das ist für die Missionare eine Selbstverständlichkeit gewesen. Die haben bloß nicht so viel darüber geredet wie heutzutage. In Afrika und Asien, das Schulwesen, das Gesundheitswesen, das ist aufgebaut worden von Missionaren von der Kirche, heute noch zum Teil in den Händen der Kirchen. Ist also absolut unangebracht, die Missionare zu verschmähen, als ob die dem Kolonialismus den Weg bereitet hätten. Ich wiederhole, das waren und sind die großen Heiligen der Kirche. Im Übrigen, wenn die Leipziger Mission jetzt in diesem Monat ihr 150-jähriges Bestehen feiert, das ist nicht nur ein Grund zum Jubeln. Man muss mal wissen, dass von allen Kirchen in der Welt die deutsche Kirche die faulste in Sachen Mission ist. Die meisten Missionare hat prozentual zu den Kirchenchristen, die meisten Missionare hat Norwegen, dann kommt Amerika, dann die Schweiz, Schweden, Finnland, England und ganz am Schluss, da kommt Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland. Eine der reichsten Kirchen der Welt, einer der größten Klappen, einer der anspruchsvollsten Theologien, aber in der Mission das Schlusslicht der internationalen Statistik. Und wir, die DDR, wir kommen in der internationalen Statistik überhaupt nicht vor. Weil es uns ja staatlicherseits seit 40 Jahren nicht erlaubt ist, Missionare auszusenden. Also wenn das Verhältnis zwischen Staat und Kirche so gut ist, wie es in der Zeitung ist, da begreife ich nicht, warum in Sachen Mission bei uns nichts läuft. Das muss endlich mal den Christen in der DDR wieder gestattet werden, die Verwirklichung der Hauptaufgabe, die uns Jesus gestellt hat, effektiv komplex und international zu verwirklichen, ja? Das sieht nämlich in der Welt so aus. Im Moment, da wohnen auf dieser Erde fast 5 Milliarden Menschen. Ich sage wohnen, von Leben kann man ja nicht reden. Ein großer Teil von denen lebt am Rande des Existenzminimums und 40 Millionen sterben in jedem Jahr am Hunger und an Folgen des Hungers und werden auch in diesem Jahr an den Folgen des Hungers sterben. Also 5 Milliarden Menschen ungefähr wohnen auf dieser Erde und davon sind nur knapp 25% Christen. Und 55% der jetzigen Weltbevölkerung haben den Namen von Jesus überhaupt noch niemals gehört. Das ist das Ergebnis von 2000 Jahren Kirchengeschichte, das muss man sich mal vorstellen. Es ist ein klägliches Ergebnis, es ist eine Bilanz des Ungehorsams und des Versagens. Die fehlende Mission ist der Verrat der Kirche an Jesus. Und auch dich wird Jesus im Gericht mal fragen, warum du deine Aufgabe so lässig wahrgenommen oder gar nicht wahrgenommen hast. Was du getan hast für die Weltmission, was du an Zeit beim Gebet und an Geld investiert hast. Das sind ja die einzigen beiden Möglichkeiten, die wir haben, dass wir Geld geben und dass wir beten. Und das solltest du dir mal angewöhnen, dass du täglich betest für die Menschen, die da draußen in der Welt, rund um den Globus, rund um die Uhr von Jesus erzählen und die dort mitarbeiten. Die Pfarrer und die Evangelisten und die Diakone und die Piloten und die Krankenschwestern und die Ärzte und die Elektriker und was da alles mit dazugehört. Es gibt keinen Beruf, der nicht in der Mission tätig ist. Da sind tausende Menschen in der Welt unterwegs, unter den unmöglichsten Bedingungen. Die brauchen deine Fürbitte. Der Auftrag zur Weltmission, das war das Letzte, was Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Diese paar Worte beschreiben das, was wir Himmelfahrt nennen. Da redet also Jesus mit seinen Jüngern und auf einmal hebt er ab, kommt eine Wolke davor, weg ist er. Die Jünger stehen da, stieren nach oben, die gucken und gucken, was ist denn jetzt los? Wo ist denn der hin? Wie soll ich denn das verstehen? Selbst wenn die ein Fernrohr gehabt hätten, die hätten nichts mehr gesehen. Es gibt nichts zu sehen. Eine Wolke davor, der Vorhang ist zu. Natürlich fragen wir uns auch, wie sollen wir uns das eigentlich vorstellen? Wie ist das damals gewesen? Aber diese Frage nach dem Wie, das ist auch so eine falsche Frage. Wenn du ins Theater gehst, falls du mal kulturvoll gelebt hast, wirst du dich noch erinnern können, da ist da vorne immer ein Vorhang. Und wenn der zu ist, da kannst du noch so angestrengt durch dein Opernglas blieren, du siehst nicht, was hinter dem Vorhang geschieht. Das sollst du ja auch gar nicht sehen. Es geht dich überhaupt nichts an, wie die Bühne umgebaut wird zum Szenenwechsel. Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Erst war Jesus auf der Erde und jetzt ist er im Himmel. Und wie das vor sich geht, das geht dich nichts an. Ich begreife überhaupt nicht, warum ausgerechnet zur Himmelfahrt alle Welt vor lauter naturwissenschaftlichen Bedenken solche Bauchschmerzen hat, dass man das nicht mehr glauben kann und nicht mehr in die Kirche gehen kann. Und irgendwie ist das mit Himmelfahrt, dass Jesus da aufgefahren ist, peinlich. Ich verstehe das überhaupt nie, weil doch zu Weihnachten alle Welt fröhlich in die Kirche reinrammelt, obwohl es da um genau dasselbe geht. Da geht es auch um einen Szenenwechsel, bloß in der umgekehrten Richtung. Da ist Jesus aus dem Himmel zu uns runter auf die Erde gekommen. Und ob nun vom Himmel hoch oder zum Himmel hoch, das ist doch nur im Prinzip dasselbe. Es geht in beiden Fällen um den gleichen Himmel, aber nicht um den gleichen Himmel, der hier über uns ist und an dem die radioaktiven Wolken rumfliegen. Deine ganzen intellektuellen Bedenken und Bauchschmerzen, die verflüchtigen sich in nichts, wenn du endlich mal zur Kenntnis nimmst, dass der biblische Himmel kein Ort ist, sondern dort ist, wo Gott ist. Wo Gott ist, das ist kein Ort, das ist eine Dimension. Der biblische Himmel ist eine geistliche Dimension. Eben die Dimension Gottes. Und wenn du das erstmal geschnallt hast, da hast du mit Himmelfahrt keine Probleme. Wenn du allerdings den Himmel über unserer Erde ständig verwechselst mit dem Himmel der Bibel und wenn du denkst, das wäre also ein Ort, bloß vielleicht ein paar Stockwerke höher als das, was wir so sehen können, irgendwo im Weltraum, also da kann ich dir auch nicht helfen. Da bist du genauso Primitivling wie der Juri Gagarin, der bei seinem Fluch gesagt hat, er hätte keinen Gott gesichtet. Also solche mittelalterlichen Vorstellungen, die kannst du dir als Christ natürlich nicht erlauben. Sowas musst du dir abschminken. Da hat sich schon der alte Vater Luther drüber lustig gemacht, dass manche Leute sich das so gedacht haben, als ob der Himmel oben wäre und Jesus nur wie auf einer Leiter darauf gekrabbelt wäre. Ich habe jetzt auch gehört, ein Computer, der hat ausgerechnet, wenn Jesus damals mit Lichtgeschwindigkeit abgereist wäre, da wäre der noch 718.000 Jahre unterwegs, um wenigstens bis zum Andromeda-Nebel zu gelangen. Also wenn mit diesem Rechenexempel überhaupt irgendwas bewiesen wird, dann nur das eine. Ein Computer, der kann zwar richtig rechnen, aber das Ergebnis kann trotzdem falsch sein. Jesus ist weder unterwegs nach dem Andromeda-Nebel, noch hat er sich in irgendwelche nebelhaften Gefilde verflüchtigt, sondern der ist unterwegs zu dir. Der ist hier. Leute, Himmelfahrt heißt doch nicht, dass Jesus abhaut, sondern heißt, dass er dir nahe rückt. Der Raumfahrer, der eiert irgendwo zwischen den Sternen hin und her. Aber Jesus, der sitzt hier zwischen uns. Der Raumfahrer ist weit weg, aber Jesus ist ganz nah. Der Raumfahrer, der ist ein Steak in Houston und muss im Weltraum husten. Der bewegt sich von einem Ort zu einem anderen Ort. Raumfahrt ist ein Ortswechsel, aber Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Und zwischen diesen beiden Wechseln, da liegen Welten. Und das geht nicht darum, dass du dir das vorstellst, sondern es geht darum, dass du dich voll darauf einstellst, auf diese neue Szene, die jetzt spielt, während du lebst. Die Szene, von der wir zu Weihnachten geredet haben, wo der Sohn Gottes runtergekommen ist auf unsere Erde und Mensch geworden ist, ja, die Szene, die ist nur vorbei. Die ist mit der Himmelfahrt abgeschlossen. Und jetzt lebt der Menschensohn als Gott bei dem Vater. Jetzt ist Jesus nicht mehr in Jerusalem oder in Palästina, sondern jetzt ist er überall. Und jetzt ist es deine Aufgabe nach Himmelfahrt oder dein Problem, wie du mit Jesus verfährst, ob du ihn annimmst als den Herrn deines Lebens und ob du seinen Heiligen Geist in Anspruch nimmst. Wenn du aber sagst, nein, also für mich ist das nichts und mit Jesus kann ich überhaupt nichts anfangen, ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen, wie der da in den Himmel gefahren ist oder was, sowas müsste ich erst einmal selber mit eigenen Augen sehen. Also wenn das dein Problem ist, da kann ich dich allerdings beruhigen. Dafür gibt es eine Lösung, die steht auch hier. Das lese ich dir jetzt vor, ab Vers 9. Also eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern. Und die sagten ihr, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht zum Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch aufgenommen ist in den Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Die Bibel sagt also, das heißt, da sind hier zwei Engel, zwei Boten Gottes, die sagen also, am Ende der Welt wird Jesus so wiederkommen, wie er damals in den Himmel gefahren ist. Und das hat Jesus selber auch gesagt. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Da sagt er, und dann, wenn er kommt, da werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Bei diesem Ereignis wirst du als Augenzeuge dabei sein. Denn die Bibel sagt in der Offenbarung, es werden ihn sehen alle Augen, also auch deine. Und dann musst du der Tatsache ins Auge sehen, vor der du bisher deine Augen verschlossen hast. Nämlich der Tatsache, Jesus lebt, die Bibel ist kein Märchenbuch und die Christen haben nicht gesponnen. Und ganz egal, ob du an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, noch lebst oder schon gestorben bist, bei den Treffen mit Jesus, da bist du auf alle Fälle mit dabei. Denn die Toten, die werden auferstehen und die werden ihn sehen, genauso wie die Lebenden. Und dann wirst du zum Beispiel sehen, dass Himmelfahrt rauf oder runter für Jesus überhaupt kein Problem ist. Aber dann wirst du ein Problem haben. Denn Jesus kommt wieder, um die Welt zu richten und um das Reich Gottes endgültig aufzurichten. Und dann ist dein Problem, wie kannst du vor Jesus bestehen? Wie willst du Jesus in die Augen sehen, wenn du ein Leben lang dich geweigert hast, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Wie willst du ihm denn antworten, wenn er dich fragt, warum du seine Einladung in sein Reich nicht angenommen hast? Wie willst du dich rausreden, wenn du ein Christ bist, wenn er dich fragt, warum du dich so schwach an der Weltmission beteiligt hast? Und wenn er dich fragt, wo deine Gebete gewesen sind? Du hast heute Abend jetzt die Möglichkeit, dass du Jesus dein Leben gibst und dich als Mitarbeiter bei ihm einreißt. Und dann hast du auch keine Probleme, wenn er wiederkommt. Denn wenn du zu ihm gehörst, da kriegst du im Gericht Freispruch. Dann kannst du deine Ewigkeit in seinem Reich verbringen. Das ist dann deine Himmelfahrt. Aber wenn du nicht zu Jesus gehörst, da fährst du ab in die Hölle. Und kommen wir jetzt nicht mit der Ausrede und sagen, also das könntest du dir alles nicht vorstellen, die Hölle und Himmel und die Himmelfahrt und Gericht und Wiederkommen von Jesus, kann ich mir auch nicht vorstellen. Darum geht es doch überhaupt nicht. Nirgendwo in der Bibel ist davon die Rede, dass du dir das vorstellen sollst, sondern dort heißt es, du sollst dich darauf vorbereiten, dass du Jesus als deinen Herrn und Erlöser annimmst. Das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Zweck, warum du hier auf diesem Planeten bist. Oder noch einfacher ausgedrückt, du bist hier auf dieser Erde, um in den Himmel zu kommen. Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und ich möchte heute nur zweierlei. Ich möchte dir erstens sagen, Jesus hat in seinem Reich für dich einen Platz vorbereitet. Und zweitens, jetzt bemühe du dich darum, zu diesem Platz hinzukommen und bereite dich darauf vor.